Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Unterheiden. Wir haben eine ganz lange Pause hinter uns gebracht. Wir haben eine Sache festgestellt, nämlich, dass diese Pause irgendwie gar nicht so viel gemacht hat, sondern dass erstaunlich viele von Ihnen und von euch irgendwie weitergehört haben, vielleicht nochmal angefangen haben zu hören oder andere eingeladen haben, jetzt einzusteigen, weil immer vielleicht klar oder zumindest die Hoffnung war, mit Unterheiden geht es weiter und diese Hoffnung war berechtigt. Es geht tatsächlich weiter nach einer längeren Winterpause, die viele verschiedene Gründe hatte. Und umso mehr freue ich mich, dass wir wieder starten im Kirchenjahr an einen ganz besonderen Moment. Aber darum geht es jetzt gleich später. Ich begrüße ganz herzlich Nina Sophie Freien-Heeremann. Danke, dass Sie wieder sich die Zeit nehmen und zu uns in den Podcast gekommen sind.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier bin, aber das war kein Grund, meinen ganzen Namen zu sagen.
Doch, irgendwie schon. Und vor allem irgendwie, ich glaube, das war irgendwie so ein kleines, nein, vielleicht kein schlechtes Gewissen, aber irgendwie stand ich jetzt unter Druck. Nina Heeremann ist tatsächlich nochmal aus dem Büro gestürmt und ins Auto gestiegen, weil technisches Equipment irgendwie noch gebraucht wurde. So cool, dass Sie das machen und dass wir uns wieder Zeit nehmen können, weil es natürlich um etwas geht, was uns beide bewegt und wovon wir glauben, dass es die ganze Welt bewegt. Unser Glaube an Christus und das, was er getan hat und das, was er heute in dieser Welt tut. Und genau damit steigen wir heute ein. Thema für diese Folge ist der Sühnetod. Das, warum Christus gestorben ist. Und das nicht ohne Grund. Zur Einordnung, wir nehmen auf am Freitag vor dem Palmsonntag. Und wenn alles klappt, kommt diese Folge in der Karwoche raus und kann vielleicht ein kleiner Wegbegleiter, zumindest für Gründonnerstag, die Sterbestunde, den stillen Karsamstag und dann die große Freude des Ostermorgens sein. Das ist
und natürlich für die Katholiken auch den Karfreitag, da lesen wir nämlich ganz entscheidende Bibelstellen zum Sühnetod, nämlich Jesaja 53 und Psalm 22 in der Liturgie.
Ja, und darum geht es heute. Und bevor wir in das Thema einsteigen, wir wollen uns in den nächsten Folgen knapper halten, damit man schneller zum Thema kommt und vielleicht kompakter versteht, worum es geht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt kurz geklärt, wann wir aufnehmen. Und wir müssen noch kurz klären, wo wir aufnehmen und vor allem vielleicht so in ein, zwei Sätzen, was ist gerade bei uns los, unter welchen Umständen nehmen wir gerade auf. Ich bin in Großschirma und nach anfänglichen ersten Sonnenstrahlen, die manchmal die Temperatur auch schon auf so, 18 Grad hat steigen lassen, habe ich heute Nachmittag meine Söhne von Kindergarten und Schule abgeholt und sie liefen mir entgegen und riefen, Papa, heute Vormittag in der Pause hat es geschneit. Es ist wirklich irre kalt wieder geworden bei uns im Erzgebirge und tatsächlich hat es selbst bei uns, was relativ weit unten liegt, geschneit und oben auf den Hängen ist es tatsächlich wieder weiß geworden. Frau Heeremann, bei Ihnen sind es schon 30 Grad?
Fast, also heute 26, aber wir kommen gerade aus einer Hitzewelle. Letzte Woche hatte es konstant über 30 Grad. Aber ich muss dazu sagen, das ist überhaupt nicht normal für Menlo Park im März. Normalerweise ist es sehr viel kühler, erreicht selten 20 Grad in meiner Erinnerung im März, aber dieses Jahr ist wirklich anders. Wir laufen mit Sommerkleidern rum.
Eine Hitzewelle im Süden der USA und bei uns kommt die Kälte nochmal zurück. Wir nehmen auf mit einem riesengroßen Zeitunterschied und natürlich mit einem ganzen Ozean und einer riesengroßen Landmasse zwischen uns. Und trotzdem verbindet uns das, was das Zentrum von unserem Glauben und unserem Leben ist, nämlich das Leben Jesu Christi. Und jetzt natürlich das, was wir in unseren in den Blick nehmen, nämlich sein Leiden und sein Sterben. Und da gibt es etwas, weil das natürlich das Zentrum von allem ist, was die Gemüter über Jahrhunderte, man könnte fast schon sagen zwei Jahrtausende hinweg bewegt hat und was in der letzten Zeit tatsächlich wieder ein Stück weit mehr zum Streitthema geworden ist, wenn es denn im Moment außerhalb von bestimmten Internet-Bubbles wirklich theologischen Streit gibt. Aber das kommt doch zuverlässig immer und immer wieder, nämlich die Frage, welchen Grund und welches Ziel der Tod Jesu Christi hat. Und das kommt immer unter diesem Stichwort Sühnetod und Sühnetheologie in den Blick. Und darum soll es heute gehen. Frau Heeremann, vielleicht so am Anfang die Frage, warum ist das wichtig? Und zwar für mich persönlich, die will ich jetzt immer am Schluss stellen, bevor wir dann in die Abmoderation gehen. Aber vielleicht am Anfang die Frage, wie kommt es, dass die Frage, warum Jesus gestorben ist und was es gebracht hat, warum ist das Streitthema? Wie kommt das?
Ist natürlich die Frage, in welchem Kontext das Streitthema ist, nicht? Also es ist Streitthema zwischen Lutheranern und Katholiken. Es ist Streitthema unter Theologen, sagen wir mal, zwischen Karl Rahner und Balthasar. Und dann ist es aber nochmal Streitthema zwischen dem normalgläubigen Christen, die sowohl bis zu einem gewissen Grad mit Lutheranern, Katholiken, Balthasar und Rahner einverstanden werden, aber die einfach draußen in der Welt sind und sagen, Entschuldigung, warum muss überhaupt jemand für mich sterben? Ich habe doch gar nichts verbockt. Also damit geht es schon mal los. Der säkulare Mensch hat, also darüber spricht schon Paul VI. In den 60er, 70er Jahren. Das Problem unserer Zeit ist, dass wir überhaupt gar kein Sündenbewusstsein mehr haben. Was aber irgendwie ironisch ist, weil wenn es um uns selber geht, haben wir und unsere Zeitgenossen kein Sündenbewusstsein. Aber wenn jemand was anderes macht, und das ist ja in unserer Zeit noch viel, viel schlimmer als je vorher, stürzt die Meute der Social Media auf diesen Menschen und stellt ihn an den öffentlichen Pranger und verurteilt ihn, nicht?
Ja. Und gleichzeitig ist es eine Frage nicht nur, warum soll jemand für mich sterben, warum muss ein Opfer für irgendjemanden hier gebracht werden? Die Frage, die natürlich auch bewegt ist, warum soll Gott ein Opfer brauchen? Das ist doch auch eine Frage, die im Raum steht.
Ja, daran hatte ich angespielt mit, da geht es, glaube ich, schon los mit dem bisschen unterschiedlichen Begründung zwischen katholisch und lutheranisch. Aber
ach so.
Ja, kann sein, dass ich mich täusche.
Ja, wir haben zu lange nicht aufgenommen. Ich bin noch gar nicht wieder in diesem sehr detailreichen Denken, was wir uns angewöhnt haben in den letzten Folgen. Ist es...
Aber bleiben wir mal beim Allgemeinen, ganz genau.
Also bleiben wir mal beim Allgemeinen. Und vielleicht ist es gar nicht verkehrt, wenn wir tatsächlich mit dem Aufbau unserer Heiligen Schrift und dem Ablauf von der Geschichte, die wir Heilsgeschichte nennen, vielleicht beginnen. Vielleicht ist das ein guter Einstieg in das Thema. Sie haben jetzt schon gesagt, dass bei Ihnen am Karfreitag das Alte Testament eine Rolle spielt, dass Jesaja-Texte gelesen werden. Habe ich es richtig verstanden?
Ganz genau. Jesaja 53 und der berühmte Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, und da steigen wir ein mit diesem Alten Testament. Unsere Heilige Schrift hat zwei Teile, einen ersten und einen zweiten. Einen, der bis, mal ganz grob gesagt, zu dem Moment erzählt, in dem Jesus geboren wird. Und dann der zweite Teil, der davon erzählt, wie Jesus gelebt und gestorben und wieder auferstanden ist. Und wie dann die junge Kirche entsteht, bis hin zu diesem Buch, das eine Ahnung von dem gibt, wie diese ganze Welt einmal zu ihrem Ende kommt. Also die ganze Geschichte der Welt wird einmal in dieser Heiligen Schrift in den Blick genommen. Und in diesem Alten Testament, und jetzt bin ich ein bisschen der Advocatus Diaboli, da tritt uns ja ein Gott gegenüber, zumindest wird das landläufig immer so erwähnt und erzählt, der ja tatsächlich, so kann man den Eindruck bekommen, böse ist oder zornig ist. Und der in diesem Alten Testament immer wieder auch durch Opfer, man könnte jetzt sagen, mythisch gesprochen besänftigt wird oder zumindest eben die Verbindung mit ihm durch Opfer gesucht wird. Im Neuen Testament scheint dann irgendwie ein ganz anderer Gott aufzutreten. ganz viele Menschen, habe ich das Gefühl, die auf Abstand mit dem christlichen Glauben bleiben wollen, die holen dann immer das Alte Testament hervor oder zumindest das, was sie davon wissen und sagen, also mit diesem Gott des Alten Testaments, wo so viel Zorn und Böses ist, also mit dem will ich nichts zu tun haben. Frau Heeremann, fangen wir mal damit an. Begegnet uns tatsächlich im Alten Testament der zornige Gott? Und wenn ja, warum dort so besonders? Und wenn nicht, oder wenn man es vielleicht differenzierter betrachten muss, welcher Zorn ist da gemeint? Oder warum bekommen wir den Eindruck von diesem Alten Testament so sehr?
Ja, also gut, dass Sie davor gesagt haben, Sie spielen den Advocatus Diaboli, ja. womit für die Hörer hoffentlich klar ist, dass sie eben selber das gar nicht glauben, aber sie haben so die landläufige Meinung skizziert, die ja auch schon Jahrhunderte alt ist. Die geht zurück bis zu dem Heretiker Markion, der das Alte Testament abschaffen wollte. Ja. Aber es ist ein vollkommenes Missverständnis sowohl des Neuen als auch des Alten Testamentes, denn der Gott des Alten Testamentes ist kein anderer als der Gott Jesu Christi und Jesus Christus ist wiederum kein anderer Gott als der, der schon im brennenden Dornbusch zu Moses spricht. Das Alte Testament, also Sie haben das sehr schön gesagt, wenn Gott zornig ist, wogegen ist er dann zornig? Gott ist nicht zornig auf den Menschen, wenn Gott einen Zorn hat, dann gegen die Sünde, weil die Sünde den Tod des Menschen herbeiführt. Wenn man mal so aufs Alte Testament zurückschaut und wo schon der erste beim Akt der Barmherzigkeit Gottes sichtbar wird, ist, also jetzt gehe ich sogar weiter zurück, als ich ursprünglich wollte. Die Philosophen haben doch diesen wunderschönen Satz, der sagt, jemanden lieben bedeutet zu sagen, ich will, dass du ewig lebst.
Ja.
Daraus folgt, was das Buch der Weisheit sagt, ganz wunderschön im 11. Kapitel in Vers 24, hätte Gott uns nicht geliebt, so hätte er uns nicht geschaffen. Ja. Alles, was er geschaffen hat, liebt Gott. Und der Beweis seiner Liebe zu uns liegt darin, dass er uns geschaffen hat. Daraus folgt auch, dass in dem Augenblick, da Gott uns geschaffen hat und er uns die Freiheit geschenkt hat und damit die Möglichkeit, uns von der einzigen Quelle des Lebens abzuwenden, die er ist, und den Tod zu wählen, weil Leben abgeschnitten von der Quelle des Lebens schlicht tot ist. Jeremia sagt das sehr schön in einem Bild. Ihr habt die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und euch Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. Also ein Mensch, der versucht, von Gott autonom zu sein, ist wie jemand, der eine Zisterne hat, in der kein Wasser ist. Die ist irgendwann leer und dann ist man tot. Während Gott im Bild des Alten Testaments ist diese immer fließende Quelle lebendigen Wassers.
Ja.
Und von daher sagt die Theologie eigentlich, in dem Moment, wo Gott uns geschaffen hat, weil er die Liebe ist, hat er auch schon vorgesorgt für den Fall, dass wir uns von ihm abwenden, wie er uns wieder gewinnen kann sozusagen, ja, aus dem Tod erretten. Deswegen spricht das Buch der Offenbarung von dem Lamm, das geschlachtet ist schon vor der Grundlegung der Welt. Also vor der Erschaffung der Welt ist dieses Lamm irgendwie geschlachtet, weil Gott in seinem Wissen, dass der Mensch seine Freiheit missbrauchen könnte, schon vorgesorgt hat für den Fall, was ist, wenn wir sündigen. Und dann der nächste Akt, der sehr schön Gottes Barmherzigkeit zum Ausdruck bringt, finde ich, ist in dem Moment, wo unsere Stammeltern, also diese Symbolgeschichte in Genesis Kapitel 2, 3, unsere ersten Eltern bekommen von Gott die ganze Schöpfung anvertraut und Gott sagt, das ist alles euer. Nur macht nicht den Fehler, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, denn wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und es ist nicht so, dass Gott sie straft, sondern er weiß, wenn sie danach greifen, ist die der Frucht inhärente, genau. Also es ist wie wenn, jetzt in der Kindersprache fast, wenn diese Frucht vergiftet ist und er weiß, das ist ein Gift, das tötet euch. Es ist wie wenn sie ihrem kleinen Kind sagen, leg nicht die Hand auf die Herdplatte, wenn sie heiß ist, dann verbrennst du dich. Das kann man nicht ändern. Ja. Wenn man den Hand ins Feuer hält, dann verbrennt man sich halt.
Ja.
So, die lassen sich verführen und die Folge ist der Tod, der in dieser Symbolsprache von Genesis 2,3 ausgedrückt ist, im Leben außerhalb des Landes. Sie haben keinen Zugang mehr zu dieser Quelle lebendigen Wassers, die da im Garten fließt. So, was ist das Erste, was Gott macht? Sie erkennen, dass sie nackt sind. Das hat jetzt nichts zu tun mit der Tatsache, dass der, dass irgendwie das, dass der menschliche Körper in sich schlecht wäre oder sowas, hat gar nichts damit zu tun.
Es ist, sondern es sie ist erkennen, die, wer sie sind.
Genau. Und, ja. Und sie erkennen auch, ich meine, das bringt dieses Nacktsein schon zum Ausdruck vorher. Und ich finde, das kann heutzutage jeder nachvollziehen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der gerade Sexualsünden an jeder Ecke drohen in gewisser Weise. Gell? Man traut sich ja nicht, seine Tochter auf die Straße zu lassen und dieses und jenes. Und sie erfahren plötzlich, dass sie den anderen nicht mehr um seiner selbst willen lieben, sondern dass da eine Art Begierde wach wird, die den anderen um meiner selbst willen will. Ja? Das ist ein Bruch in dem Verhältnis zwischen den beiden. Aber was ist das Erste, was Gott macht? Er bekleidet sie. Ja, das ist so ein wunderschönes Vorausbild dessen, was dann viele Jahrhunderte später am Kreuz geschieht. Gott selber schlachtet also ein, also Gott selber ist derjenige, der das erste Tieropfer in Anführungsstrichen darbringt. Er tötet ein Tier, nimmt das Fell und bekleidet die beiden, sodass sie in ihrer Nacktheit bedeckt sind. Und das Spannende ist, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit vom Thema ab, aber das Wort, was da benutzt wird, ist meines Erachtens kotonet, was später im Tempelkult benutzt wird für das Gewand, das der hohe Priester trägt. Wow. Also da sieht man schon, dass wir irgendwie wieder mit einer, dass Gott uns mit etwas bekleidet, das sein eigen ist. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt zurückkomme zu der Parallele des Kreuzes, das ist ja das Schöne, dass Jesus dann nackt am Kreuz stirbt, also unsere Nacktheit auf sich nimmt, um uns mit seiner Gottheit zu bekleiden, was dann in der Sprache der Schrift ist, der ist für uns zur Sünde geworden, damit wir Gerechtigkeit Gottes werden, oder in der Sprache der orthodoxen Kirche, die eigentlich noch viel schöner ist. Wir bekommen Anteil an der Gottheit Christi, er schenkt uns, er wird Mensch. Wir Katholiken sagen das in der Heiligen Messe und Sie vielleicht auch, wenn Sie feiern. So wie sich das Wasser mit dem Wein vermischt, so lasse uns dieser Kelch Anteil haben an der Gottheit Christi. Also dieser Tausch, nicht, von dem Irenäus spricht. Er ist Mensch geworden für uns, um uns an seiner Gottheit Anteil haben zu lassen. Und das ist dieses Bild der Kleider, die Gott schenkt. Jesus, der am Kreuz nackt ist, um uns zu bekleiden. Oder Paulus sagt dann, ihr habt in der Taufe Christus als Gewand angelegt. Nur um zu sagen, also das ist schon ein erstes Bild von Barmherzigkeit Gottes im Alten Testament. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben vorhin die Opfer angesprochen. Mhm. Ja? Wie kommt man zurück in Kontakt mit Gott? Und vielleicht sage ich nur diesen einen Satz und dann lenken Sie das weiter. Im Hebräerbrief steht ein Satz, der zu denken gibt. Als es um den Tod Christi geht, ohne Blut gibt es keine Vergebung der Sünden. So, und wenn man jetzt zurückgeht ins Alte Testament, dann steht da in Levitikus Kapitel 17, Vers 11, dass ich Gott, gebe euch das Blut zur Sühne. Also schon im Alten Testament wird klar, dass das, was wir verbockt haben, nämlich die Unordnung, die wir in den Kosmos gebracht haben, dass Gott selber derjenige sein wird, der das wieder gut macht.
Ja. Und der Hebräerbrief, wenn wir da jetzt sind, zieht ja auch die explizite Parallele tatsächlich zu den Schlachtopfern des Tempels, wo, also das war der Predigtext des letzten Sonntages bei uns, wo ganz bewusst darauf verwiesen wurde, dass Christus wie die Schlachttiere außerhalb der Stadt seinen Tod gefunden hat, also außerhalb sozusagen des heiligen Bereichs zu Tode gekommen ist, so wie die Schlachttiere früher. Also diese Linie wird nicht von uns als Interpretation irgendwann gezogen und wir sagen, ah ja gut, das stimmt, das ist ja so fast wie das Gleiche, sondern die Heilige Schrift und letzten Endes ja Jesus selber, indem er die Psalmworte benutzt, alleine die Ich-Worte am Kreuz und so weiter, die lassen keinen anderen Schluss zu. Zu der Frage, was daran notwendig war und welche Bedeutung das hat, zu der kommen wir jetzt, glaube ich, wenn ich dazu lege, was Sie von der Orthodoxie und den Katholiken gesagt haben. Ein Stück weit gehen wir da natürlich mit, die Auffassung beizubehalten, dass etwas von der Gottheit Christi uns umhüllt und uns befähigt, vor Gott zu treten. ohne eben seinen Zorn spüren zu müssen. Ich denke, bei uns ist da nur wichtig, dass wir immer wieder, das haben wir ja ganz oft schon in den letzten Folgen besprochen, wieder zurückkommen und dabei bleiben wollen, dass der Mensch aber Sünder bleibt und eben ganz Mensch und eben sowohl ganz Sünder als auch ganz Gerechter ist. Und damit dieser Gedanke, der eben ab einem gewissen Punkt auch von der Vergottung redet, für uns irgendwie fremd bleibt, weil sozusagen dieser Abstand zwischen Gott und uns in unserer Glaubensauffassung eine ganz zentrale Rolle spielt. Und wenn wir von diesem Abstand jetzt reden, will ich auf eine Frage kommen, die bei uns die Diskussion immer und immer wieder anfacht. Und ich mich freue, von Ihnen zu hören, wie Sie darauf antworten, gerade auch auf dem Hintergrund des Zeugnisses von unserer Heiligen Schrift. Die Frage nach dem Zorn Gottes, die haben wir, glaube ich, die Antwort von Ihnen, ich glaube, die leuchtet sofort ein. Ich glaube, das muss man nicht nochmal ausweiten. Die Frage, die aber bei manchen Leuten auch danach noch bleibt, ist, auch wenn wir den Zorn Gottes verstanden haben, warum, und jetzt schließe ich an das, was Sie sagen, braucht denn Gott ein Opfer? Also in anderen Worten, warum will Gott leiden und dieses Blut, was Sie schon erwähnt haben, das kann doch nicht, ich überspitze jetzt wieder, das kann doch nicht Teil unseres Gottesbildes sein, dass Gott so etwas will. Verstehen Sie den Einwand?
Total, weil wir ein völlig falsches Verständnis von dem haben, was ein Opfer ist. Ja. Ich glaube, der moderne Mensch versteht unter Opfer, es geht darum, dass man ein Tier auf einen Altar legt und das schlachtet und das Blut fließt. Ja. Und jetzt würde der moderne Mensch vielleicht noch verstehen, dass die, wie der Hebräerbrief sagt, dass die Tiere im Alten Testament, das Blut von Böcken und Stieren kann niemals Sünden wegnehmen, sagt der Hebräerbrief. Und dann heißt es, der Sohn Gottes aber hat einen Leib angenommen und sagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und dann reduziert man das Bild vom Kreuz auf quasi das Lamm Gottes, das jetzt am Kreuz geschlachtet wird. Ja?
Ja.
Und tatsächlich stirbt das Lamm Gottes am Kreuz. Aber man muss verstehen, was ein Opfer im religiösen Sinne ist und im judeo-christlichen Kontext und vielleicht auch im Kontext des Alten Orients. Augustinus bringt das wunderbar zur Sprache im 10. Kapitel von der Gottesstadt, wo er sagt, im Zentrum des Opfers steht überhaupt nicht der Tod des Geschlachteten, sondern im Opfer geht es letztlich um Verwandlung und um die Ganzhingabe an Gott. Und das ist das, was wir dann auch mit Gehorsam ausdrücken. Hätten Adam und Eva diesem Gott, der ihnen alles geschenkt hat, total vertraut, dann hätten sie sich ihm liebend zurückgeschenkt, so wie wir im Idealfall das zwischen Mann und Frau erleben, dass man den anderen so sehr liebt, dass man sich ihm total anvertraut. Ja? Oder wie ein Kind, was gar nicht drüber nachdenkt und sich den Eltern anvertraut. In dem Moment, wo der Mensch genau das zurückgewiesen hat, ist er nicht mehr fähig zu dieser Hingabe. Ja?
Die das eigentliche Opfer wäre.
Genau.
Ja.
Und da wäre es vor der Sünde gar nicht um einen Tod gegangen, sondern einfach nur um
kein Blut und um keine,
Genau. Und natürlich ist es irgendwie schwer zu verstehen, warum, also daran knapsen irgendwie die Theologen alle, es ist schwer zu verstehen, warum nach dem Sündenfall plötzlich dieses sich zurückschenken nur noch durch ein Hindurchgehen durch den Tod möglich ist. Aber was eindeutig ist in der Schrift, ist, dass wir in dem Moment, wo die Menschheit gesündigt hat und sich unsere Stammeltern uns als Kollektiv weggerissen haben von dieser Quelle des Lebens in den Tod hinein, ist Paulus ziemlich deutlich, the wages of sin, der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt er in Römer 6, 23, glaube ich. Und jetzt der Hartmut Gese, ein wahrscheinlich lutheranischer, oder? Oder ist er auf jeden Fall ein protestantischer Bibeltheologe, großer ja. Exeget des 20. Jahrhunderts, finde ich, bringt das sehr schön zum Ausdruck. Der sagt, wenn ich sündige, dann bringe ich Unordnung in die Ordnung der Schöpfung
ja.
und habe sozusagen mein Leben verwirkt. Wie kann ich das wieder, es geht immer um die Frage der Wiedergutmachung. Wie kann ich das wiedergutmachen, was ich zerstört habe? Eigentlich kann ich das nur wiedergutmachen, indem ich mein Leben Gott zurückschenke. Das kann ich aber nicht, ja, weil...
Ja.
Weil ich kann mich ja nicht umbringen oder sowas. Da hätte ja auch Gott nichts gewonnen. Ja. Also versuchen wir mit diesen, versucht schon der altorientalische Mensch, in den Gaben, die er Gott in den Tempel bringt, Gott das Beste von sich zu bringen, was sein Eigentum repräsentiert. Ja. Und der altorientalische Mensch wird aufgefordert, das Beste, die beste Frucht von seinen Herden und Herden zu nehmen, das frisch geborene Lamm oder den ja. Widder oder die Ziege. Genau. Ja. Und dann gibt es diesen schönen Ritus im Buch Levitikus, wo der hohe Priester, also man bringt dieses Tier zum Priester und der Priester legt eine Hand auf den Kopf des Tieres. Und darin wird symbolisiert, dass dieses Tier jetzt mich repräsentiert. Und ja. weil ich mich selber nicht Gott zurückschenken kann, ohne zu sterben, schenkt Gott mir etwas, das ich ihm dann wieder darbringen kann.
Ja.
Genau. Und dann wird das Blut dieses Tieres an den Altar gesprengt. Der Altar steht für Gott. Und Gese sagt, es ist wie ein... genau, weil das Blut mich, mein Leben repräsentiert, kommt es in Kontakt mit Gott. Und Gott ist das Leben an
mit
sich.
Mit dem Heiligen. Ja.
Mit dem Heiligen. Und dadurch ja. wird mir das Leben zurückgeschenkt. Und das sind natürlich alles nur alttestamentliche Bilder.
Ja.
Das, was wir nicht können, wir können das, was wir zerstören. Ich meine, nehmen wir mal den Radikalfall, wenn ich jemanden umgebracht habe, das kann ich nie wieder gut machen.
Ja.
Ich kann nicht
es
gut
gibt
machen,
keine
dass
Ordnung,
ich der Welt...
die ich da herstellen kann.
Genau, ja. genau. Weil dieser Mann, Mensch, ich kann ihm das Leben nicht wiedergeben, ich kann seiner Familie
ja.
das Leben nicht wieder. Der
ja. Ripple es ist die Vollkatastrophe. Es ist alles vorbei.
Genau.
Ja.
Und Gott zeigt uns ziemlich radikal, dass es Dinge gibt, die wir tun, die sehr radikale Folgen haben in seiner schönen Schöpfung.
Ja.
Und jetzt sagt er eben auch dann in Levitikus, aber oder er voraus bedeutet im ganzen Alten Testament, dass er derjenige ist, weil wir die Ordnung nicht wiederherstellen können, dass er derjenige ist, der das wieder gut machen wird. Und das tut er in seiner Menschwerdung.
Und da könnte man letzten Endes sagen, es geht vielleicht, nee, nicht vielleicht, es geht doch am Ende gar nicht um die Frage, ob Gott dieses Blut oder diese Gewalt oder dieses Opfer will, weil letzten Endes doch diese Frage sich gar nicht stellt. Was Gott will, ist die Wiederherstellung der Ordnung und der Kontakt zwischen ihm, dem Allerheiligsten, und uns, denen, die nicht heilig sind.
Mhm.
Und wenn wir die Welt einmal verstanden haben und verstanden haben, wer Gott ist und wer wir sind, dann verstehen wir doch unmittelbar, dass wenn die Ordnung zwischen uns und ihm zurückkommen soll, wenn ein Kontakt zwischen uns und ihm wiederhergestellt werden soll, dass das nur von seiner Warte ausgeht und dass, wenn er von seiner Warte aus diesen Weg geht, dass gar nicht anders möglich ist, dass Gott selber in die Unordnung der Welt hineingeht, mit allen Folgen, die das für ihn dann hat. Und die sind, das sieht man dann in der konkreten Geschichte, was ja die Geschichte Jesu Christi ist, ist eine, die eben am Ende auch in Blut und tatsächlich auch Tod endet, aber doch nicht die, also ich denke doch eigentlich dann, wenn man das verstanden hat, nicht die Frage aufwirft, ob Gott Blut und Gewalt will.
Genau.
Das, glaube ich, ist doch, wenn, also nachdem sie es jetzt so detailliert und ich würde sagen verständlich geschildert haben, das ist doch nicht die Frage, die sich stellt, wenn wir am Karfreitag zur Sterbestunde in den Chorraum unserer Kirchen auf dieses Kreuz blicken. Oder?
Genau, weil, ja, genau, das ist so schön, dass Sie auf das Kreuz den Blick lenken, weil das ist etwas, was die moderne Theologie stärker sieht als die mittelalterliche, dass ja. das Kreuz der Gipfel der Selbstoffenbarung Gottes ist. Ja. Das nämlich, also wenn ich jetzt nochmal zum Hebräerbrief kurz zurückkommen kann, weil, ja. weil das so gut zusammenfasst, was Sie gerade gesagt haben. Im Hebräerbrief heißt es, ich lese jetzt die 10 Verse vorher, weil das Bitte, einfach alles los. Umfasst. Kapitel 10. Das Gesetz, das nur einen Schatten der künftigen Güter, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst enthält, das ist dieses Verständnis vom Alten Testament, worüber wir immer reden, als Vorausbilder, damit wir das Geheimnis ja. Christi besser verstehen können, haben wir diese Bilder, die Bilder von diesen Tieropfern. Das
Erwartungszeugnisse.
Aha, so nennt man das, schön. Also das Gesetz, das nur ein Schatten der künftigen Güter, nicht aber die Gestalt der Dinge selbst enthält, kann ja. durch die immer gleichen jährlich dargebrachten Opfer niemals diejenigen, die zu Gott hintreten, für immer zur Vollendung führen. Denn hätte man nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die Opfernden kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, da sie ja ein für eine Mal gereinigt worden wären. Also würden die alttestamentlichen Opfer Sünden wegnehmen, da müsste man sie ja nicht jedes Jahr wieder neu bringen. Ja? Aber durch die alttestamentlichen Opfer wird jährlich nur an die Sünden erinnert, denn das Blut von Stieren und Böcken kann unmöglich Sünden wegnehmen. Deshalb spricht Jesus bei seinem Eintritt in die Welt zum Vater. Ja, hier kommt Gott selber in die Welt und vergessen wir nicht, dass Gott einer ist, aber in drei Personen. Die zweite Person der Dreifaltigkeit, der Logos, entscheidet sich, einer von uns zu werden, um das zu tun, was wir nicht tun konnten. Darum spricht Jesus bei seinem Eintritt in die Welt: Vater, Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Deshalb sage ich, siehe ich, Jesus, komme, so steht es über mich in der Schrift, um deinen Willen Gott zu tun. Zunächst sagt er Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du, Vater, nicht. Du hast daran keinen Gefallen, obwohl sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Ja, im Alten Bund sind sie tatsächlich verlangt. Ja. Dann aber sagt er, Jesus, siehe, Vater, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens Jesu, den Willen des Vaters zu tun, sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für alle Mal. Der Hebräerbrief sagt hier, es ist die Liebe des Sohnes zum Vater und sein Gehorsam. Das ist das, was der Philipperbrief so stark zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, ja. obwohl er Gott gleich war, hielt er nicht daran fest, wie Gott zu sein. Also er macht das Gegenteil von Adam. Adam will sein wie Gott, ja, und greift nach der verbotenen Frucht. Ja. Und Jesus macht das Gegenteil, er gibt seine Gottheit auf, wird ganz Mensch, um das zu leben, was Adam nicht gelebt hat. Und ja, es ist
ganz
dieser
für andere
Wille,
da zu sein und für Gott.
Genau, und ja. ganz den Willen Gottes zu erfüllen, der perfekte ja. Mensch zu sein. Und ja. das landet notgedrungen, sozusagen, also das ganze Neue Testament kündet davon, dass er tatsächlich nach dem Willen Gottes stirbt, weil, und da müssen wir schon so, ich sehe das immer so. also Gott braucht nicht unsere Opfer, aber zu einem gewissen Grad brauchen wir dieses Opfer, denn wenn wir Gott wirklich lieben, dann wollen wir ja wieder gut machen, was wir kaputt gemacht haben. Aber also, wenn wir sagen, Gott hätte doch sagen können, Schwamm drüber, ja, alles nicht so schlimm, was ihr da macht. Also wenn man in die heutige Welt hineinguckt, mit allen Kriegen und den brutalen Sachen, die da draußen passieren, ja? ja. Und wenn man dann sagt, ach Gott könnte doch sagen, irgendwie Schwamm drüber. Was wäre ja. das für ein Gott? Ja? Wie ja. ungerecht wäre das den Opfern gegenüber? Ja. Dass niemand zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er tut. Und das ist jetzt das Unglaubliche, dass Gott selber
sich
Sühne leistet. Ja. ja. Und eben doch durch seinen also man muss schon ehrlich sein, der Lohn der Sünde ist der Tod. Es gibt eine Strafe. Es ist wie, wenn man einen Schwerverbrecher einfängt, dann will jeder, dass der ins Gefängnis gesteckt wird. Da wird keiner sagen, lass ihn laufen. Ja? Also ja. nicht nur, damit er weggesperrt ist, sondern der gesunde Gerechtigkeitssinn im Menschen will, dass hier Genugtuung gemacht wird.
Ich frage mich, Es gibt ja nie funktionierende Parallelen. Es gibt ja nie etwas, was man mit diesem Unikum des Kreuzesgeschehens vergleichen kann. Aber wenn man es jetzt tatsächlich auf unseren, also wenn man es verstehen will aus unserer Alltagssituation heraus, mit einem Bild, was, glaube ich, jeder zunächst erstmal nachvollziehen kann. Das müssen Sie mir jetzt verzeihen, das ist jetzt schon sehr banal, aber vielleicht drückt es doch trotzdem die Dynamik aus. Ich habe mich jetzt im Verlauf unseres Gesprächs, was jetzt auch langsam schon zu seinem Ende kommt, an eine Situation aus meinem Alltag erinnert, die, glaube ich, schon etwas deutlich macht von dem, was wir jetzt in den nächsten Tagen miteinander begehen. Und damit will ich es nicht kleiner machen, als es ist, aber vielleicht lässt sich das doch ein Stück weit damit verstehen. Unser kleiner Sohn Adam, der ist 4 Jahre alt und der hat schon so eine Art eigenes Zimmer. Jetzt langsam geht das ziemlich gut, als er am Anfang sein Zimmer bekommen hatte, war er nicht richtig in der Lage, das ordentlich zu halten. Da war immer eine riesengroße Unordnung, weil er noch gar nicht so weit war, dass die Bücher in eine bestimmte Regalspalte kommen, dass die Matchbox-Autos in so eine Kiste kommen und dass die Kiste in so einen Schrank hineingeschoben wird und so weiter. So wie, und natürlich die große Freude darüber, ein eigenes Zimmer, wo man so viel Platz hat und so weiter. Und da war immer eine riesengroße Unordnung. Und da haben wir natürlich, oder ich vor allem natürlich, immer mal wieder geschimpft. Und er hat irgendwann verstanden, dass das nicht gut ist, so wie das ist. Aber es gab so eine Zeit, wo er noch so klein war, dass er von alleine nicht dieses Zimmer in Ordnung bringen konnte. Zwar, das konnte er nicht. Und er hat dann manchmal so gesagt, Entschuldigung, oder er hat so auch probiert, auf seine Art und Weise eine Art Ordnung zu machen. Also hat den Boden so frei geschoben und hat das dann in die Ecken getan und so weiter. Aber das war ja keine Ordnung. Und der einzige Weg, wie Ordnung geschaffen werden konnte, war in diesen Zeiten, dass ich oder meine Frau eben echt Zeit und Mühe und Kraft eingebracht haben, um von uns aus die Ordnung in seinem Zimmer wiederherzustellen. Mhm. Und sozusagen das, was notwendig war, wo es keine Alternative dazu gab, war, dass wir Kraft und Zeit und Mühe aufwenden, um diese Ordnung herzustellen, die unser Sohn in diesem Moment nicht herstellen konnte. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass wir sozusagen, dass wir eine Freude sozusagen an diesem Opfer, was wir da gebracht haben, irgendwie empfunden hatten, sondern es war für alle Beteiligten klar, wenn das hier gelingen soll, dann geht es nur so. Das hinkt natürlich komplett, aber die Dynamik und die Gründe, warum in der Heilsgeschichte das passiert, ich glaube, die werden dadurch schon ein Stück weit deutlich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei wir natürlich jetzt dann noch hinzufügen müssen, und das ist ja das Große an dieser Erlösungsgeschichte, jeder wird jetzt einverstanden sein, dass der Kleine das nicht aus eigener Kraft kann, aber dann müssen wir auch dazu sagen, dass Gott uns ja auch mündig geschaffen hat,
ja.
Also zumindest ab einem bestimmten Alter, und es Sünden gibt, die ich wissentlich und willentlich begangen habe, die ich dann selber nicht wieder gut machen, beziehungsweise, ja, ich kann sie nicht wieder gut machen, aber es kommt noch dazu, dass, weil ich mündig bin, eine Versöhnung zwischen mir und Gott stattfinden muss. Ja. Und eine Wiedergutmachung dessen, was ich Gott angetan habe, nach Anselm von Canterbury, right? Also,
ja.
Die Erlösung hat so viele verschiedene Schichten, weil es ist, Christi Leben ist verdienstvoll und macht damit quasi das Bild vom Zimmer aufräumen. Er stellt die Ordnung wieder her. Aber da muss man auch zugeben, dass die Sünde eben letztlich auch eine Strafe nach sich zieht. Nicht, weil Gott straft. Also am Kreuz wird die Schuld, unsere Sündenschuld beglichen, nämlich der Tod. Ja. Nicht, weil Gott straft, sondern weil Christus freiwillig die Folge der Sünde trägt und überwindet. Das ist, glaube ich, das, was mich am Sühnetod Christi, als ich zum ersten Mal verstanden habe, am tiefsten berührt hat. Dass ich kann sehen, objektiv, es gibt eine Strafe und diese Strafe wäre der Tod. Aber Gott will nicht, dass ich sterbe und nimm selbst diese Strafe auf sich und geht an meiner Stelle in den Tod, damit ich leben kann.
Ja.
Und dann, Und damit unterscheiden wir uns dann vielleicht wieder, diese erlösende Kraft des Kreuzes, sie vergibt nicht nur meine Sünde, sondern befreit mich auch aus der Sklaverei der Sünde. Sie hat die Gnade, die da geschenkt wird, ist effektiv und macht mich zu einem neuen Menschen, der aus der Gnade Gottes heraus anders handeln kann als der, der diese Gnade nicht empfangen hat.
Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns zunächst nicht grundsätzlich. Und mit diesem, also ich glaube, mit dem, was Sie jetzt als diese große Berührung und Überzeugung nochmal erwähnt haben, kommen wir zum Schluss zu der Frage, die am Ende ist, warum ist das wichtig für mich? Also warum ist den Sühnetod Christi zu verstehen und ins Herz zu nehmen, etwas existenziell Wichtiges für mich als Christen, vielleicht jetzt gerade in dieser Zeit, aber generell in meinem Leben. Warum spielt das eine Rolle für mich heute in dieser Welt?
Ist die Frage an mich jetzt?
Ja, also ich versuche sie auch zu beantworten, aber also, ich würde also gerne immer mit dieser Frage enden, damit wir mit dieser Relevanz, die der Glaube entfaltet, in die neue Woche gehen können, wenn der Podcast erschienen ist.
Für mich ist es die absolut relevante Frage. Ich habe 27 Jahre lang keinen Sonntagsgottesdienst ausgelassen und habe aber nie verstanden, warum, was mir eigentlich beweist, dass Gott mich liebt. Also das konnte ich mir nicht vorstellen, habe die Liebe Gottes auch nicht erfahren. Und dann hat jemand eine wunderschöne 40-minütig lange Predigt gehalten und erklärt, warum Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und als ich verstanden habe, dass mein Gefühl mir recht gibt, dass ich schlechtes Gewissen für meine Sünden habe und auch also man spürt ja irgendwie, dass man nicht so 100% perfekt ist, wie man das gerne hätte. Als ich verstanden habe, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, auf gar keinen Fall, sondern dass er selber in den Tod gegangen ist, damit ich nicht sterben muss, da habe ich plötzlich verstanden, dass Gott die Liebe ist und nichts anderes als die Liebe, weil er an meiner Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Und das ändert alles, weil dann hat man keine Angst mehr, weder vor der Gegenwart noch vor der Zukunft, weil das ist kein strafender Gott. Das ist ein Gott, der reine Barmherzigkeit ist. Und am Kreuz, deswegen finde ich es so wichtig, dass jeder ein Kreuz im Haus hängen hat, am Kreuz zeigt sich die Liebe Gottes auf eine unübertreffliche Weise. Immer wenn ich auf ein Kreuz schaue, weiß ich, er will, dass ich lebe, und wenn mich irgendetwas vom Leben hindert, dann nimmt er das auf sich.
Ja. Ich habe, tatsächlich in meiner Seelsorge nochmal neu verstanden, was für eine Bedeutung dieser Sühnetod, also so trocken und so hart das irgendwie immer klingen mag und vielleicht so ernst wir jetzt drüber geredet haben, aber welche Bedeutung dieser Sühnetod tatsächlich hat. Es ist erstaunlich, wie regelmäßig und wie oft ich bei Trauergesprächen, in Seelsorgesituationen, bei Besuchen, die ich gar nicht so oft machen kann, wie ich es eigentlich müsste oder sollte oder möchte, den Satz höre: Herr Pfarrer, es gibt ein paar Sachen, die kann Gott mir gar nicht vergeben. Also da bin ich mir sicher. Ich muss ehrlich gesagt sagen, so einen Gedanken hatte ich bei mir noch gar nicht, dass etwas in mir ist oder ich etwas getan habe, was wirklich unvergebbar ist. Aber ich treffe Menschen, und das sind keine Mörder oder keine, das sind aus meiner Sicht wirklich keine schlechten Menschen. Aber die gehen auf ihren eigenen Tod zu mit der Angst, es gibt etwas in ihrem Leben, das kann Gott ihnen gar nicht vergeben. Und jedes Mal neu mein Versuch mit dem Verweis aufs Kreuz oder mit dem Lesen aus der Bibel oder mit dem gemeinsamen Gespräch oder Gebet, dass die Botschaft in deren Herz kann, doch, er vergibt das. Er will es vergeben. Er will dich lieben. Er will bei dir sein. Er will den Unfrieden in Frieden verwandeln. Und er hat es getan, dort an diesem Kreuz, wo der Ungläubige der vielleicht auch manche Ängste und Wut und so weiter in seinem Leben hatte, Hauptmann, in dem Moment, wo er stirbt, wo dieses Kreuz passiert ist, sagt, das ist Gott gewesen. Also da merke ich die Relevanz vom Sühnetod Christi, wenn ich ganz normalen mittelsächsischen alten oder mittelalten oder jungen Menschen begegne, die allen Ernstes sagen, ich glaube, es gibt Dinge, die kann Gott mir gar nicht vergeben. Und wenn jemand vom Sühnetod hören muss, dann die. Und deswegen müssen wir klug und oft genug davon sprechen, damit, das ist ja eine gute Botschaft, damit die in die Herzen kommen kann. Und das merke ich, das ist die, also da merke ich unmittelbar die Relevanz von dieser theologischen, also von dieser biblischen Botschaft und theologischen Gedanken.
Und deswegen kann man es zusammenfassen mit dem Satz, den Sie wahrscheinlich besser zitieren können als ich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit die Welt nicht durch ihn gerichtet wird, sondern dass jeder, der in ihn glaubt, zum Leben kommt.
Und mit diesem fantastischen Zitat aus unserer Bibel gehen wir in diese Kartage. Wir freuen uns, dass es weitergeht. Vielen Dank für alle Rückmeldungen, für den großen Support, für die ganz lieben Briefe, E-Mails und Nachrichten, die wir von Ihnen und von euch bekommen. Es geht ab jetzt wieder weiter. Wir freuen uns, dass wir weiter reden können. Und in diesem Sinne bleibt und bleiben Sie alle gesegnet und behütet. Und vor allem, so wie wir ab jetzt wieder hier, bleiben Sie im Gespräch. Bis bald und auf Wiederhören.
Ade. Thank you.